Am vergangenen Sonntag haben wir hier darüber gesprochen, wie wir unserer Eheleben einen Tune-up geben können. Wenn das Wort Tune-up vielleicht für einen oder den anderen fremd ist, Tune-up meint einmal auffrischen, einmal alles wieder richtig einstellen, alles wieder neu machen, in Ordnung bringen. Wir haben gesagt, dass unser Ziel im Eheleben sollte nicht bloß sein, Hauptsache verheiratet zu bleiben, sondern das Ziel in unserem Eheleben sollte sein, dass wir glücklich verheiratet sind. Ich meine, es ist schon gut, dass man sich nicht scheiden lässt. Aber das ist noch nicht das Ganze. Es ist wichtig und notwendig, dass unsere Ehe, unser Eheleben wirklich eine glückliche Ehe ist und dass es dieses Bild, was wir in Epheser 5 gesehen haben, von Jesus und seiner Gemeinde richtig widerspiegelt für die Welt, Menschen. Wir haben am Anfang, letzten Sonntag, versucht, die Ehe in drei Stufen einzuteilen. Wir hatten gesagt, Nummer 1 würde sein eine glückliche, ausgezeichnete Ehe. Nummer 2 würde eine Ehe sein, die más o menos ist, eine durchschnittliche Ehe. Und Nummer 3 würde eine total unglückliche, eine schlechte Ehe sein. Und wir wollen uns die Frage stellen, welche Ehe haben wir? Natürlich für diejenigen, ich spreche jetzt zu denjenigen, die verheiratet sind. Mein Wunsch wäre, oder das Ziel von uns allen sollte sein, ohne Ausnahme, alle, die wir in diesem Raum hier verheiratet sind, sollten eine Ehe numero uno haben. Nicht bloß eine durchschnittliche Ehe, sondern es ist Gottes Plan, Gottes Wunsch, dass wir eine glückliche Ehe haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Beispiel von zwei Eheleuten, die 30 Jahre verheiratet sind und dann eines Morgens zusammensaßen und ihre Kaffee getrunken haben und die Frau auf einmal sagte, ich wünsche, ich würde wieder jung sein. Und der Mann fragt sie, na warum das? Dann antwortete sie, dann könnte ich noch mehr Jahre mit dir zusammen verheiratet sein. Ich wünsche, dass wir alle solch eine Ehe haben. Ihr werdet euch auch erinnern, dass wir gesagt haben, dass eine Ehe nicht bloß eine lebenslange Lebensgemeinschaft ist, sondern auch eine lebenslange, wer möchte es weiter sagen, was ist?
Baustelle.
Eine lebenslange Baustelle. So, jemand hat aufgepasst. Unsere Ehe braucht immer wieder ständig Arbeit und Pflege. Wir können es uns einfach nicht leisten, zu vergessen, dass wir ständig an unserer Ehe arbeiten können, arbeiten müssen. Eine Ehe braucht immer wieder neue Pflege, so ähnlich wie Kindererziehung. Man muss immer hinteran sein. Man muss eine Anstrengung machen, um die kleinen Kinder zu erziehen. Man muss immer etwas dazu tun, jeden Tag ist man dabei, die Kinder zu erziehen. Und genau so sollten wir auch jeden Tag in unserer Ehe etwas versuchen, dazu beizutragen, unsere Ehe schöner und besser zu machen. Wenn eine Ehe 50 oder 60 Jahre lang glücklich sein soll, dann muss man etwas dazu tun. Die schönen romantischen Gefühle, die man hat, wenn man verlobt ist, die reichen einfach nicht aus, obwohl die gut sind. Aber die sind nicht genug, um die Ehe glücklich 50, 60 oder noch länger Jahre durchzutragen. Am letzten Sonntag haben wir mehr auf die Pflichten und Aufgaben des Ehemannes in der Ehe geschaut. Heute wollen wir mehr zu der Rolle der Frau übergehen. Ich muss aber gleich am Anfang sagen, dass es mir viel schwerer fällt, über die Rolle der Frau zu sprechen. Ich lüge nicht, wenn ich sage, ich würde lieber noch zwei Botschaften darüber bringen, was die Aufgaben des Mannes sind, als eine Botschaft darüber, was die Aufgaben oder Pflichten einer Frau sind. Und doch sagte Paulus einmal, dass ich predige, dessen kann ich mich nicht rühmen, ich muss es tun. So muss ich es wohl auch tun. Mir ist aber aufgefallen, und für diejenigen, die in dieser Woche ihre Hausaufgaben gemacht haben, für diejenigen, die Epheser 5, Vers 22 bis 33 immer wieder gelesen haben, für die habe ich jetzt eine Frage. Und zwar von diesen 12 Versen, Epheser 5, Vers 22 bis 33. Wie viele Verse, wenn ihr die solltet jetzt aufteilen, wie viele Verse sprechen von der Aufgabe der Frau? Wie viele Verse sprechen von der Aufgabe eines Ehemannes? Und wie viele Verse könnten wir sagen, gelten für beide? Ist jemand das zufällig beim Lesen aufgefallen? Möchte jemand mal versuchen zu schätzen? Also wie viele Verse für Frauen, wie viele Verse für Männer und wie viele Verse könnten wir sagen für beide? Darf ich mal sagen, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin? Ich glaube, die drei Verse für die Frauen, das sind die ersten drei Verse, Vers 22 bis 24. Dann, passt Männer auf, haltet euch gut fest, sieben Verse für die Männer, Vers 25 bis Vers 31. Und die letzten zwei Verse, würde ich sagen, die gelten für beide, für Mann und Frau. Also ich glaube, ich hätte sogar einen biblischen Grund dafür, dass ich sollte viel länger für Männer predigen als für Frauen, wenn wir das der Aufteilung der Verse nachgehen. Aber wir alle wissen, dass Gott hat Mann und Frau verschieden gemacht. Gott hat Mann und Frau verschieden gemacht, damit sie eins werden können. Die Rollen von Mann und Frau sind unterschiedlich und doch ergänzen sie sich. Gott hat es so geplant, das war Gottes Wille so gewesen. Und wir sehen auch hier in unserem Bibelabschnitt Epheser 5, Vers 22 und weiter, dass der Mann und die Frau verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen haben. Nun, was wären die Aufgaben oder die Rolle einer Ehefrau? Obwohl ich lang versucht habe, mich vorzubereiten oder mich damit zu beschäftigen, bin ich bloß aus diesem Text, Epheser 5, hier Vers 22 bis 33, bloß auf zwei Aufgaben gekommen. So, wir machen es für euch Frauen, machen wir es ganz einfach, ganz leicht, bloß zwei Aufgaben für Ehefrauen. Bei Männern war es ein bisschen mehr, aber für die Frauen ist es ein bisschen einfacher. Lasst uns mal zusammen lesen, erstmal die Verse, Epheser 5, Vers 22 bis 24. Wiederholen wir die noch einmal. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Die erste Aufgabe für eine Ehefrau ist, ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt oder nicht, die lautet aber, die Ehefrau soll sich ihrem Mann unterordnen. Und gleich danach möchte ich sagen, dass dieser Bibelvers 22, Epheser 5, Vers 22, einer von den Bibelversen ist, der leider sehr oft falsch verstanden, falsch ausgelegt und auch falsch ausgelebt wird. Wenn wir diesen Vers aus dem Zusammenhang reißen, wenn wir bloß diesen Vers lesen und das falsch anwenden, dann kommt ein ganz anderes Bild davon raus. Wusstet ihr, liebe Brüder zum Beispiel, dass in dem vorherigen Vers noch was anderes steht? Darf ich den mal lesen? Epheser 5, Vers 21, da steht so, in der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Darf ich mal fragen, wer hat von den Männern gewusst, dass in Vers 21 steht, dass wir uns untereinander, einer dem anderen unterordnen sollen? Sehr gut, danke schön. Gut aufgepasst. Also, Gottes Wort redet nicht bloß, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, sondern im vorherigen Vers steht auch, in der Furcht Gottes ordnet euch einer dem anderen unter. So, wir sehen, das ist nicht ganz so leicht, wie manche Männer es vielleicht glauben oder meinen, was dieser Vers 22 bedeutet. Überhaupt das Wort unterordnen mögen viele Menschen nicht. Ich meine, auch viele Frauen mögen es nicht. Manche glauben, dieser Vers, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, bedeutet, dass die Frau erniedrigt werden muss. Sie meinen, das bedeutet, dass der Mann nach Belieben alles tun und lassen kann, was er will. Manche meinen, dass es bedeutet, dass die Frau sich immer beugen muss und immer so auf den Knien vor dem Mann stehen muss. Manche glauben, das bedeutet, dass die Frau niemals ihrem Mann mal einen Gegenvorschlag machen kann. Oder dass sie mal etwas in Frage stellen kann, was er macht. Es mag sein, dass es im Islam so ist. Wenn jemand ein bisschen von den Menschen, also die Mohammedaner oder die Islamreligion, wenn jemand damit was zu tun hatte, die werden wissen, dass es da oft so ist. Die Frauen werden unterdrückt. Die Frauen sind manchmal nicht viel mehr als bloß Sklaven. Und der Mann ist der große Chef, der große Boss. Und die Frau ist eigentlich noch weniger wert, fast manchmal als eine Keksche im Haus. So glauben manche Männer, dass sie diesen Vers auf sich anwenden könnten. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Sie vergessen aber, dass dahinter steht, wie dem Herrn. Wir kommen noch später darauf. Also der Mann, der seine Frau mit diesem Vers glaubt, zu einer Sklavin machen zu können, hat den Bibelvers total falsch verstanden. Napoleon, der große Eroberer, der hat sein Reich mit Gewalt aufgebaut. Der hat das Reich, einen Großteil der Welt, mit Gewalt erobert. Aber darf ich mal fragen, wie hat Christus sein Reich gebaut? Wie baut Christus heute noch sein Reich? Ist es mit Gewalt oder ist es mit Liebe? Und so wie es hier heißt, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, dann müssen wir gleich denken, geht Christus mit seinem Leib, mit der Gemeinde so um wie Napoleon, mit Gewalt und mit Blut und du musst und wenn nicht, dann geht's mit dem Schwert? Oder hat Christus es mit Liebe erobert? So, wir sehen schon, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so sollte der Mann das Haupt für seine Frau sein. Bevor wir darauf eingehen, was es bedeutet, dass eine Frau sich dem Mann unterordnen muss, wollen wir erst einmal kurz dabei stehen bleiben und sehen, was es nicht bedeutet. Ich möchte uns kurz mal einige Lügen über Unterordnung nennen. Also falsche Ansichten. Eine Lüge über die Unterordnung wäre, die Frau ist weniger wert als der Mann. So glauben manche, aber in der Bibel steht, dass sowohl der Mann als auch die Frau nach Gottes Bild geschaffen sind und beide den gleichen Wert haben. Lasst uns zum Beispiel ein Vers aufschlagen, mal kurz Galater 3, Vers 28. Galater 3, Vers 28 steht, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Genau auf derselben Position vor Gott. Weder der Mann noch die Frau ist vor Gott mehr wert, sondern sie sind beide gleich viel wert vor Gott. Noch ein Bibelvers aus 1. Korinther 11, Vers 11. 1. Korinther 11, Vers 11 und 12, da steht so: Doch ist weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann im Herrn. Denn wie die Frau vom Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Aus diesen zwei Versen, die wir hier gelesen haben, wie könnten wir jetzt hier sagen, wer von den beiden höher ist? Es heißt, der Mann ohne die Frau ist nichts und die Frau ohne den Mann ist nichts. Vers 12, denn wie die Frau vom Mann kommt, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber das alles ist von Gott. Sehen wir hier in einem Sinne die Gleichberechtigung, gleichen Wert, den die Frau und der Mann vor Gott haben. Wenn wir in Epheser 5 lesen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, oder in Vers 24, wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen untergeordnet sein sollen, so hat dieses Wort sich unterordnen nicht die Bedeutung, dass die Frau weniger wert ist als der Mann. Ich möchte uns ein Beispiel geben. Zum Beispiel dieselbe Wort, was hier im Griechischen steht, die Frau ordnet dich unter. Ich habe mir das Wort nicht aufgeschrieben, wie das auf Griechisch heißt, ist auch egal. Aber genau dasselbe Wort wird auch gebraucht von Jesus, als er ein kleiner Junge war, als 12-jähriger Junge im Tempel war und nachdem die Eltern ihn verloren und dann wieder gefunden haben und dann zusammen nach Hause gekommen sind, da steht auch, dass Jesus sich den Eltern unterordnete. Meint das jetzt, dass Jesus weniger wert war als Maria und Josef? Unbedingt nicht. Ich denke, wir alle würden einstimmen, dass Jesus mehr wert, dass er ist Gott, des Sohn, dass er ist Gott, dass er natürlich mehr wert war als Maria und Josef. Und doch hat er sich unterordnet. So, also Unterordnung sagt noch nichts davon aus, wer von den beiden mehr wert ist, sondern es ist bloß eine Ordnung, eine Autorität, die da ist. Jesus hat sich freiwillig untergeordnet. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 9, ebenfalls von Jesus. Hebräer 2, Vers 9. Jesus, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, damit er durch Gottes Gnade für allen den Tod schmeckte. Hier heißt das, dass Jesus für eine kleine Zeit niedriger war als die Engel. Das meint, für diese paar Jahre, die Jesus auf Erden war, war er ja nicht bloß ganz Gott, sondern er war auch ganz Mensch. Und als Mensch, von der Seite aus gesehen, als Mensch, war er jetzt sozusagen den Engeln untergeordnet. Er war niedriger als die Engel. Er hat als Mensch sich unterstellt, hat einen menschlichen Leib angenommen, hat sich in dem Sinne untergeordnet unter die Naturgesetze. Er war müde, er war hungrig, er hat geweint. All dieses. Und doch meint es nicht, dass er weniger wert war, sondern er hat den Willen des Vaters freiwillig angenommen und hat sich erniedrigt, freiwillig. Als Gott die Frau geschaffen hat, wie wir vorhin in 1. Mose 2 gelesen haben, dann war das nicht ein schlechterer Plan oder ein schlechteres Design als bei der Schöpfung des Adam. Weißt du, ich würde sogar sagen, zu wagen, dass die Schöpfung der Eva noch ein besseres Design war, noch ein besseres Model war. Weißt du warum? Wusstest du, dass Eva die einzige Kreatur war, die nicht von Dreck und Erde geschaffen wurde? Alle anderen Tiere hat Gott aus dem Staub, aus der Erde geschaffen. Sogar Adam hat Gott aus der Erde geschaffen, aber nicht Eva. Eva hat Gott genommen aus der Rippe des Adams und hat daraus Eva geschaffen. Ist das vielleicht ein Grund dafür, warum die Frauen so schön aussehen, vielleicht schöner als die Männer aussehen? Also die Frau ist das Einzige, was Gott geschaffen hat, was nicht aus Erde geschaffen wurde. So wir sehen, wir können jetzt nicht sagen, wenn das heißt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, dass sie weniger wert ist. Das ist nicht der Fall. Der bekannte Prediger Spurgeon hat einmal so gesagt, Gott hat, als er Eva schaffen wollte, nicht etwas aus dem Kopf des Adam genommen, um damit zu zeigen, sie soll herrschen über Adam, Herr über Adam sein. Gott hat auch nicht ein Körperteil aus dem Fuß des Adam genommen, um damit anzeigen zu wollen, dass der Adam sie mit Füßen treten soll, dass sie unter ihm ist, sondern Gott hat dem Adam sie aus der Rippe genommen, um zu zeigen, dass sie ihm gleich sein soll. Er hat sie da genommen von der Rippe ganz nahe am Herz, um zu zeigen, dass sie von ihm geliebt werden soll, von ihm beschützt werden soll. Also wenn es hier heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, dann bedeutet es nicht, dass die Frauen weniger wert sind als der Mann. Eine weitere Lüge über Unterordnung wäre, dass als Haupt, als Oberhaupt darf der Mann streng und diktatorisch sein. Also das ist wiederum eine Lüge über den Gedanken der Unterordnung. Manche glauben, dass das bedeutet, dass der Mann kann so wie ein Diktator, der unbarmherzig und mit Gewalt mit allen umgeht, dass das bedeutet, dass der Mann so mit seiner Frau umgehen darf. Aber dem ist nicht so. Wir brauchen bloß die weiteren Verse in Epheser 5 lesen und wir sehen, wie in Vers 25 zum Beispiel, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben. Wir sehen, Jesus hat nicht die Gemeinde oder liebt nicht die Gemeinde wie ein Diktator. Er ist nicht das Haupt über die Gemeinde wie ein Diktator, nicht mit Gewalt, sondern er liebt sie und er hat sich sogar selbst für sie dahingegeben. Eine weitere Lüge über die Unterordnung würde sein, dass manche sagen, die Frau soll ihrem Mann immer gleich alles gehorchen, keine Vorschläge machen und nicht mal ihre Meinung dem Manne mitteilen. Also sie muss bloß zu allem Ja und Amen sagen, was der Mann sagt. Aber dem ist nicht so. Wir haben in 1. Mose 2 gelesen, dass Gott die Eva nicht wie eine Sklavin gemacht hat. Ich lese nochmal Vers 18. Und Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will ihm eine Keksche machen, die zu ihm passt. Nein, auch nicht, ich will ihm eine Dienerin, eine Sklavin machen, sondern, weißt du, was da steht? Ich will ihm eine Gehilfin machen, eine Helferin. Liebe Schwestern, wisst ihr, was das für euch bedeutet? Wenn hier steht, dass die Frau eine Helferin, eine Gehilfin ist für den Mann. Ich weiß nicht, ob ihr Männer schon darauf gekommen seid, aber das bedeutet ganz einfach, dass die Männer es alleine nicht schaffen. Dass sie eure Hilfe brauchen. Gott sagt, dass der Mann eine Hilfe braucht. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Das klappt irgendwie nicht, da fehlt bloß etwas. Er braucht eine Helferin. Ich will ihm eine Helferin machen, die zu ihm passt. Das meint, der Mann braucht Hilfe von Seiten der Frau. Sehr oft kann die Frau ihm helfen, indem sie ihm neue Ideen gibt, Einsichten gibt, indem sie soll ihm auch darin eine Hilfe sein. Eine Frau sollte auch unbedingt ihren Standpunkt ausdrücken können. Freundlich, liebevoll natürlich, genauso übrigens auch der Mann. sie kann ihm eine Hilfe sein. Und der Mann sollte auch so klug sein und auf die Ideen und auf den Rat und auf die Meinung der Frau auch horchen. Ich meine nicht unbedingt, dass das danach gemacht wird, aber auf jeden Fall erstmal hören und respektvoll auf sie hören. Es mag sein, dass am Ende der Mann immer noch die Entscheidung vielleicht trifft, anders als was die Frau, was die Frau gewollt hat. Und, aber die Folgen, die Verantwortung muss dann der Mann tragen. Also, wenn es hier heißt, die Frau ordne sich dem Mann unter, lasst uns vielleicht noch einmal, bevor wir weitergehen, jetzt ein paar weitere Verse sehen, damit wir auch sehen, dass dieser Vers nicht ein Einzelfall ist. Wir sehen zum Beispiel einen ähnlichen Vers im Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 3, Vers 18, da heißt es so: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Oder wir könnten weitergehen im Titusbrief, Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Vers 5. Vielleicht lese ich von Vers 3 bis 5. Ebenso den alten Frauen, dass ihre Haltung sein soll, wie es sich für Heilige gehört, nicht verleumderisch, nicht vielem Wein ergeben, Lehrerinnen des Guten, dass sie die jungen Frauen lehren, ihren Mann und die Kinder zu lieben, besonnen zu sein, rein, häuslich, gütig, ihren Männern untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Wieder hier der Gedanke, ihren Männern untergeordnet. Oder ein Vers, den ihr Schwestern bestimmt gut kennt. Ich denke, ihr habt in der Frauenstunde über diesen Bibelabschnitt längere Zeit euch mit dem Bibelabschnitt beschäftigt. 1. Petrus 3, lese ich mal den ersten Vers. Es heißt hier so: Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit, wenn auch einige nicht dem Wort noch nicht gehorchen, sie durch den Lebenswandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Diese Bibelstellen zeigen uns alle, dass es Gottes Wille und Gottes Plan ist, dass eine Frau sich dem Mann unterordnen soll. Wir haben vorhin schon gesehen, was es nicht bedeutet, dass eine Frau sich dem Mann unterordnet. Aber jetzt wollen wir doch noch weitergehen und sehen, was diese biblische Unterordnung wirklich bedeutet. Erstens wollen wir sagen, dass diese Unterordnung freiwillig sein muss. Eine freiwillige Unterordnung. Es ist nicht eine gezwungene Unterordnung, wo der Mann sagt und dann mit der Faust auf den Tisch legt und sagt, du musst mir gehorchen. Das ist nicht eine biblische. Es ist eine Unterordnung, die freiwillig ist, wo du dich als Frau entscheidest, deine Bedürfnisse den Bedürfnissen des Mannes zurückzustellen und die Bedürfnisse des Mannes vorzustellen. Wo du dich freiwillig entscheidest, ihm die Führung im Haus, in der Familie zu übergeben und wobei du ihn dann durch Wort und Tat unterstützt. Eine Frau, die mit Freuden, freiwillig diesen Schritt tut oder so sich freiwillig unterordnet und diese Aufgabe mit Freuden begrüßt, die wird ein freudiges und erfülltes Leben haben. Wir sagten ja am Anfang, Gott hat Mann und Frau verschieden geschaffen und Gott hat die Frau so geschaffen, dass sie sich in der Rolle, in der sie dem Mann untergeordnet ist, im biblischen Sinn, sich erfüllt und glücklich fühlt. Es ist nicht eine oberflächliche Unterordnung, wo man bloß so vor anderen Menschen den Anschein macht, dass man sich dem Mann unterordnet. Das muss schon echt sein. Das hilft nicht bloß, vor den anderen Leuten etwas zu malen. Sie merken es sowieso bald. Es muss eine echte Unterordnung sein, wo jemand freiwillig von sich aus dem Inneren dieses hat. Autorität in der Bibel hat nichts mit Rechthaberei oder Herrschersucht zu tun, das haben wir schon gesagt. Hat auch nichts damit zu tun, dass der eine sich höher achten kann und der andere sich gedemütigt fühlen muss. Wenn wir auf Jesus schauen, wie er das Haupt der Gemeinde war, er hat sich erniedrigt. Er wurde ein Diener. Jesus hatte kein Problem damit, das Handtuch zu nehmen, sich um sich zu gürten und dann den anderen Jüngern die Füße zu waschen. So, wir sehen, die Autorität bedeutet noch nicht, dass man eingebildet ist, sondern vielmehr sehen wir am Beispiel von Jesus, dass das Haupt der Familie zu sein, das Haupt in der Ehe zu sein, hat sehr viel mit Demut zu tun, hat sehr viel mit Dienst zu tun. Da war mal ein, so ähnlich wie ein Direktor in einer Schule, das war eigentlich ein College in den Staaten, wo die Studenten in einem Wohnheim wohnten, und also nicht zu Hause, sondern sie wohnten in einem Studentenheim, und mit ihnen zusammen hat auch so ihr Leiter oder der Führer von dieser Gruppe dann mit ihnen gelebt. Und der Leiter dieses Colleges, der hat gemerkt, dass die Wände in dem Flur, in dem Wohnheim, wo die Jungs da wohnten, dass die Wände schmutzig gemacht wurden. Also, dass jemand extra die Wände schmutzig gemacht hat. Manchmal mit Rasierschaum beschmiert, ein andermal mit Erdnussbutter, ein andermal mit Marmelade. Und also der Direktor, der wollte sich jetzt mal diese Sache unterstellen, wollte mal schauen, was da los ist. Er ging und fing an und hat in den einzelnen Zimmern dann gefragt, wer das gemacht hat oder warum das gemacht wurde und wer das gemacht hat. Und natürlich, wie du dir schon denken kannst, waren alle ganz unschuldig wie die Engelchen und keiner schien zu wissen, wer die Wände schmutzig gemacht hat. So, der Direktor, der hätte jetzt, ich würde sagen, drei Möglichkeiten, mit dieser Situation jetzt umzugehen. Er hätte können sagen, so, alle Studenten, alle Jungs zusammenrufen und sagen, jetzt werdet ihr alle, ob ihr wollt oder nicht, werdet ihr jetzt alle die Wände putzen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, er hätte dem Hausmeister oder wer da dabei ist, das Haus immer sauber zu machen, er hätte ihn anstellen können und sagen, so, ich will das nicht wieder sehen, bis heute Abend sollen alle Wände sauber sein. Aber er hat noch eine Möglichkeit gehabt. Weißt du, was er gemacht hat? Die dritte Möglichkeit ging, er ging selbst hin, nahm einen Eimer, nahm eine Bürste und ging an die Arbeit, die Wände sauber zu machen. Fing selbst alleine an, die Wände sauber zu machen. Es dauerte nicht lange, auf einmal ging eine Tür im Flur auf und ein Kopf steckte raus. Bald eine nächste, bald die dritte Tür. Und bald waren einige rausgekommen und haben auch angefangen mitzuhelfen. So, der Direktor, der jetzt die Leitung, die Verantwortung hatte, er war das Haupt. Aber seht, wie er angeführt, wie er angeleitet hat, in Demut und im Dienst. Und für uns Männer bedeutet das auch, dass wenn wir sagen, dass wir das Haupt der Frau sind, das bedeutet auch oft, dass wir uns demütigen sollten können und dass wir auch für unsere Frauen dienen können. Aber vielleicht sagt jemand, und das kommt manchmal vor, und Frauen sagen das und sie sagen manchmal so, aber was ist, wenn mein Mann nichts tut. Ich muss einfach die Initiative ergreifen. Ich muss einfach den Anfang machen, sonst geschieht bei uns nichts. Was würdest du sagen? Hat die Frau dann ein Recht? Wenn es so einen Fall gibt, wo, wie sie sagt, der Mann nichts tut und sie muss einfach den Anfang machen, gilt dann in diesem Fall nicht der Vers Epheser 5, Vers 22 oder 24? Ich würde gleich sagen, das ist nicht eine leichte Frage. Und trotzdem glaube ich, dass diese Ansicht, wenn mein Mann nichts tut, dann muss ich einfach den Anfang machen. Dann muss ich einfach die Führungsposition übernehmen. Ebenfalls eine falsche Ansicht oder eine Lüge ist über die Unterordnung. Genauso wie die anderen, die wir erst betrachtet haben. Ich möchte diesen Punkt noch etwas mehr beleuchten. Ich sage gleich, es ist nicht eine leichte Frage, und doch möchte ich uns mal als Beispiel zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 3. In 1. Mose 3 haben wir den Sündenfall von Adam und Eva. Und wenn wir werden das jetzt nicht tun, aber wenn wir die Verse noch einmal durchlesen werden, dann kommen wir zu dem Entschluss, dass bei dieser Geschichte, wo Eva und dann auch Adam in Sünde gefallen sind, etwas nicht in Ordnung ist. Etwas stimmt da nicht. Und zwar, Adam und Eva waren beide im Garten. Wir können uns vorstellen, sie gingen durch den schönen Park und dann auf einmal ist die Schlange da. Und das Interessante ist, dass die Schlange nicht den Mann anspricht, sondern die Frau, die Eva. Wir lesen da nämlich, dass die Eva sagte in Vers 1, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Also die Schlange sagte zu der Frau. Das ist schon die eine List, die die Schlange hatte, dass sie zu der Frau zuerst gesprochen hat. Und aus dem, wie Eva jetzt reagiert hat, oder ich würde so sagen, in dem, was sie in dem Moment dann nicht gemacht hat, sehen wir den ersten Fehler auf Evas Seite. Es heißt hier nämlich weiter in Vers 2, da sagte die Frau zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Wäre es nicht viel schöner, besser gewesen, wenn Eva, anstatt alleine mit der Schlange weiterzureden, vielleicht gesagt hätte, Schlange, darf ich einmal vorstellen, dies ist hier mein Mann, und wenn du willst, kannst du auch ihn fragen, was er dazu denkt. Aber sie hat selbst angefangen, darüber zu sprechen mit der Schlange. Sie hat nicht mit Adam diskutiert darüber oder nicht mit sich mit Adam gesprochen. Und wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 2, dass einen sehr interessanten Bibelvers, 1. Timotheus 2, Vers 13 und 14, das heißt hier so, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und ist in Übertretung geraten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum hier steht, Adam wurde nicht verführt? Die Frau aber wurde verführt und ist in Übertretung geraten. Meine Adam hat doch auch von der Frucht gegessen. Er hat doch auch gesündigt. Wir könnten so sagen, Adam wurde nicht verführt. Er war aber ungehorsam. Er wusste gut, dass es nicht Gottes Wille war, von dieser Frucht zu essen. Und er war ungehorsam. Aber mir scheint so, dass Gottes Wort uns hier sagen möchte, wenn Eva bloß mal Adams Meinung gefragt hätte, Adam, was denkst du? Sollten wir, ich meine, sie waren doch eins. Warum hätte sie nicht mit ihm gesprochen? Mir scheint so, Adam hätte vielleicht durchgeschaut. Er hätte sich vielleicht nicht betören oder verführen lassen. Es heißt hier, und Adam wurde nicht verführt, obwohl ich sage, er war doch ungehorsam. Aber die Frau wurde verführt und ist in Übertretung geraten. Wenn Eva doch bloß gefragt hätte, Schatz, was denkst du, was sollen wir machen? Oder wenn sie gesagt hätte, Adam, sag doch selbst der Schlange, was Gott zu uns gesagt hat. Also wenn jetzt Eva, was ich mit diesem Beispiel sagen möchte, wenn Eva nicht die Führungsposition übernommen hätte in diesem Gespräch mit der Schlange, wäre das Ergebnis vielleicht anders rausgekommen. Natürlich, was wir in diesem Bild sehen, ist, dass Adam still ist und nichts macht. Das ist natürlich auch nicht richtig. Wir sehen, dass Adam einfach kein Wort sagt, sondern erst nachdem Eva davon gegessen hat, heißt es in Vers 6, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Es scheint so, dass während dieser ganzen Versuchung Adam neben der Eva war. Aber er hat nichts gemacht. Er hat nicht in die Lage eingegriffen, sondern hat nichts gemacht. Und was wir daraus aber für uns nehmen wollen, ist, dass hier schon ein gewisser Rollentausch stattgefunden hat, der nicht ein gutes Ergebnis hatte. So, also wenn die Frau die Position des Mannes, die Führungsposition des Mannes übernimmt, dann kommt sehr oft am Ende ein schlechtes Ergebnis dabei raus. Natürlich weiß ich, jetzt sagt jemand, aber, sagt vielleicht eine Frau, aber wenn ich nichts mache, dann kommt es bei uns überhaupt nicht weiter. Ich will jetzt damit nicht gutheißen, dass der Mann nichts macht. Das wäre ein anderes Thema. Aber weil wir jetzt bei der Frau sind oder von der Rolle der Frau sprechen, manche sagen zum Beispiel, mein Mann will nicht arbeiten. Wenn ich nicht gehe arbeiten, dann müssten wir verhungern. Und das scheint manchmal tatsächlich so zu sein. Aber wenn die Frau doch auch in solchem Fall vertrauen würde und sagen, ich will aber doch die Führung ihm übergeben. Das mag sein, dass sie dann bald wirklich zum Hungern kommen würden, bis zum Hungern kommen würden. Aber könnte es sein, dass gerade diese Zeit des Hungerns dann dazu dienen würde, dass der Mann endlich erkennt, was seine Aufgabe ist? Sehr oft ist es so, wenn die Frau die Rolle des Mannes übernimmt, der Mann erstmal tritt zurück und lässt es sich scheinbar gefallen. Das mag eine Weile gut gehen und scheint auch eine Weile gut zu gehen, aber früher oder später zeigt sich doch, dass es negative Auswirkungen hatte. Wenn aber eine Frau dem Mann diese Rolle übergibt und ihn ermutigt, diese Führungsposition zu übernehmen, kann sie dadurch helfen, dass in dem Mann diese Führungsaufgabe zu entwickeln und ihn weiterzubringen. Ich hörte da kürzlich von einem Ehepaar und der Mann erzählte, wie er in den ersten Jahren seines Ehelebens im wirtschaftlichen Leben manche falsche Entscheidungen gemacht hat. Mit dem Geld nicht richtig umgegangen ist, investiert hat in Sachen und dann am Ende hat sich gezeigt, das war nichts gewesen, das war bloß Verlust, sie sind ein paar Mal bankrott gegangen, Aber dieser Mann sagte dann, in all diesen Jahren hat meine Frau mir kein einziges Mal vorgeworfen, warum hast du das schon wieder gemacht? Oder habe ich dir doch gesagt, du solltest das nicht machen und was hast du dann, warum hast du nicht auf mich gehorcht? Er sagte kein Wort davon. Er sagt, jedes Mal, wenn sie mal wieder, er hat in was investiert und dann sind sie auf einmal platt reingefallen. Dann hat sie ihn bloß ermutigt und hat gesagt, weißt du, es ist kein Problem. Ich weiß, du wirst es schaffen. Fang bloß weiter an, geh bloß weiter, mach weiter oder fang etwas anderes an. Du wirst es schaffen. Sie hat ihm versucht, Mut zu machen. Und er ist später zu einem sehr, sehr erfolgreichen und bekannten Mann geworden. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt. Sein Name ist Zig Ziglar. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Er war auch ein Christ. Übrigens, das ist gerade dieser Mann, von dem ich am Anfang erzählte mit dem Kaffee, wo die Frau nach 30 Jahren gesagt hat, sie würde ihn noch einmal heiraten oder sie würde wollen jünger sein, damit sie noch länger mit ihm zusammenleben könnte. Aber er sagt, die ersten Jahre ihrem Eheleben gingen sie durch viele Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, aber die Frau hat ihm immer vertraut und hat ihn ermutigt, anstatt ihn zu beschimpfen oder anstatt ihn runterzumachen. Und in diesem Sinne braucht der Mann eine Helferin, eine Gehilfin, die ihn unterstützt mit Wort und mit Tat, seine Aufgabe als Führer in der Ehe, in der Familie zu übernehmen. Soweit zu der ersten Aufgabe der Frau. Und die zweite, da werde ich nicht ganz so viel dazu sagen, die finden wir in Epheser 5, Vers 33, in dem letzten Teil dieses Verses. Epheser 5, Vers 33, da heißt es so, doch auch ihr, ja, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst. Das ist für die Männer, aber jetzt der Teil für die Frauen. Die Frau aber ehre den Mann. Ganz am Schluss dieser Abhandlung von der Ehe und Familie, von Aufgaben von Mann und Frau, sagt Paulus noch hier, die Frau aber ehre den Mann. Dieser Vers macht uns deutlich, dass es nötig ist, dass eine Frau ihren Mann respektiert, dass sie ihm die Ehre gibt. Jemand sagte mal, ein Mann lebt nicht von Brot allein, sondern da muss auch mal Butter aufgeschmiert werden. Auf Englisch ist das vielleicht ein bisschen deutlicher, da heißt es, sometimes you have to butter him up. Das meint so viel, manchmal musst du ihn mal loben und ehren und schmieren. Gott hat den Mann einfach so geschaffen, dass er von seiner Frau respektiert und geehrt werden mag. Und ja, ich bin so ehrlich und sage, dass ich das auch mag, wenn meine Frau mich ehrt oder mich lobt. Und natürlich ist es nötig, dass wir das auch andersrum machen, aber hier in Vers 33 heißt es, der Mann soll die Frau lieben, so wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Lob ihn mehr. Lob ihn für das, was er gemacht hat, selbst wenn er es nach deiner Meinung noch nicht gut genug gemacht hat. Aber du wirst sehen, ihn zu loben, anstatt ihn zu kritisieren, wird den Mann viel weiterbringen. Er wird umso mehr, ich würde sagen, doppelt so viel machen können, wenn du ihm ein Lob aussprichst. Sag ihm mal, dass du es schätzt oder wie sehr du es schätzt. Die schwere Arbeit, die er tut, wie er sich dafür einsetzt. Und lass ihn wissen, dass du ihn brauchst, dass du ihn liebst, dass du ihn ehrst. Sage niemals zu ihm, ich komme auch ohne dich aus. Oder ich komme besser ohne dich aus. Versuche ihn auf eine höhere Stufe zu setzen. Nicht, dass das, wie gesagt, wir sind alle vor Gott gleich, aber gebe ihm dem Respekt. Manche würden dann vielleicht sagen, ha, ja, aber du kennst nicht meinen Ehemann, du kennst nicht meinen Mann. Darauf würde ich bloß sagen, das mag sein, dass ich ihn nicht kenne, aber ich bin mir sicher, dass Gott ihn kennt. Und Gott hat gesagt, die Frau aber ehre den Mann. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Und deshalb ist es auch nötig, wie wir letzten Sonntag schon gesagt haben, dass wir nicht vergessen, von wo die Kraft kommt, um so eine glückliche Ehe zu haben. Und das ist in Vers 18, ich möchte den Vers wiederholen, es heißt hier Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können es nicht alleine. Aus uns selbst schaffen wir es nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Kraft. Möge Gott uns helfen. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass wir alle eine Nummer eins glückliche Ehe haben und dass unsere Ehen bloß noch immer glücklicher werden könnten. Gott segne uns und Gott helfe uns. Amen.